Die Radio Wissen. Update.
Bis heute Mittag war Rätselraten, ob der mutmaßliche Drahtzieher der Attentate von Paris tot ist. Um kurz nach 13:30 bekommt der Phoenix-Moderator über seinen Knopf im Ohr die Info,
dass die Staatsanwaltschaft in Paris mitgeteilt hat, dass der Drahtzieher der Anschläge vom vergangenen Samstag tot ist. Wir werden das verifizieren und Ihnen mehr Informationen dazu geben können.
Inzwischen ist bestätigt, der Belgier Abdelhamid Abaoud ist tot. Laut der Pariser Staatsanwaltschaft ist der 28-Jährige gestern bei dem Antiterroreinsatz in Saint-Denis getötet worden. Die Entwicklungen nach den Terroranschlägen, das ist auch heute wieder unser Top-Thema im Update mit Franziska Zecher.
Update.
Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge von Paris ist tot. Er war auch in der Wohnung, die die Polizei gestern gestürmt hat. Eine Frau hatte sich dort gestern selbst in die Luft gesprengt, sodass die Identität der Toten nicht sofort geklärt werden konnte. Anhand von Hautresten konnte Abdelhamid Abaoud jetzt identifiziert werden. Wie inzwischen bekannt wurde, war er mindestens einmal in Deutschland und zwar am Flughafen Köln-Bonn. Unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist über Abdelhamid Abaoud.
Schon vor Jahren wurde der 28-Jährige als Mitglied der Islamistengruppe Scharia für Belgien identifiziert, deren erklärtes Ziel es war, aus Belgien ein Kalifat zu machen. Später wurde er in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er Syrienkämpfer rekrutiert hatte, unter anderem seinen 13 Jahre alten Bruder. In Videobotschaften ließ Abaoud den Jungen als jüngsten Dschihadisten des Islamischen Staates feiern. Vor knapp 3 Jahren soll Abaoud nach Syrien verschwunden sein. Sein Gesicht erschien in einschlägigen Videos in Zusammenhang mit Gräueltaten. Später vermutete ihn die Polizei wieder in Belgien. Ein Zugriff in der ostbelgischen Stadt Verviers misslang Anfang dieses Jahres.
Die Ermittlungen der französischen Fahnder gehen weiter. Es ist immer noch einer der Attentäter vom Freitag auf der Flucht. Gleichzeitig geraten die französischen Sicherheitsbehörden immer stärker in die Kritik. Sie waren nämlich ziemlich überrascht, als sie hörten, dass sich der mutmaßliche und jetzt tote Drahtzieher in Frankreich aufhält. Sie dachten, er wäre in Syrien. Die Nationalversammlung hat inzwischen zugestimmt, dass der Ausnahmezustand um 3 Monate verlängert wird. Morgen stimmt noch der Senat darüber ab. Der bisher verhängte Notstand hat laut Premier Manuel Valls schon etwas gebracht. So wurden mehr als 100 Hausarreste ausgesprochen. Es gab hunderte Durchsuchungen, bei denen eine Reihe von Waffen gefunden wurden. In seiner Rede vor der Nationalversammlung hat Premier Valls auch vor einer weiteren Bedrohung gewarnt.
Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques.
Ihm zufolge ist es auch möglich, dass die Terroristen Anschläge mit chemischen oder biologischen Waffen verüben. Die französische Regierung verschärft weiter die Sicherheitspolitik. So soll ab jetzt nur der Verdacht ausreichen, dass man die öffentliche Sicherheit bedrohen könnte, um unter Hausarrest gestellt zu werden. Den Betroffenen kann außerdem der Kontakt zu anderen Verdächtigen verboten werden. Und Islamisten, die nach Frankreich zurückkehren wollen, kann die Einreise verweigert werden. Außerdem soll es möglich sein, Islamisten die französische Staatsbürgerschaft zu entziehen, und zwar dann, wenn sie auch noch einen Pass von einem anderen Land haben. Premier Valls will auch radikale Moscheen so schnell wie möglich schließen.
À fermer plus rapidement, c'est-à-dire en quelques jours, des mosquées salafistes radicales.
Die Gendarmerie hat noch zusätzliche Waffen bekommen, die Polizisten auch in ihrer Freizeit bei sich tragen dürfen.
Mais discrètement, de nouvelles perquisitions sont menées.
Der belgische Rundfunk berichtet über weitere Razzien in mehreren Stadtteilen von Brüssel. Es gab auch Festnahmen. Die Fahnder haben dort das Umfeld eines der Attentäter von Paris unter die Lupe genommen. Ein Schwerpunkt der Durchsuchungen lag auch heute wieder in dem Viertel Molenbeek. Doch immer mehr Anwohner kritisieren, dass ihr Stadtteil jetzt so in Verruf gerät.
Diese Terroristen sind Menschen, die nicht mehr ganz richtig im Kopf sind. Aber diese Dummköpfe gibt's doch nicht nur hier bei uns in Molenbeek. Die gibt's auch im Brüsseler Stadtteil XL und in China.
Und trotzdem ist klar, Belgien hat ein Terroristenproblem. Dagegen versucht die Regierung jetzt ein Signal zu setzen. Sie hat angekündigt, dass 400 Millionen Euro zusätzlich für den Kampf gegen den Terror eingesetzt werden. Außerdem soll der anonyme Kauf von SIM-Karten verboten werden, um den Terroristen die Kommunikation zu erschweren. Im Moment liegen die Nerven ziemlich blank und viele sind verständlicherweise lieber einmal zu viel zu vorsichtig. Ein polnisches Flugzeug ist auf dem Weg nach Ägypten notgelandet, weil ein Passagier behauptet hat, dass eine Bombe an Bord sei. Das hat sich nicht bestätigt, Der Passagier war nach Polizeiangaben betrunken.
Was sonst noch wichtig war?
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute Besuch bekommen, und zwar von ihrem österreichischen Amtskollegen Werner Faymann. Er hat nochmal gefordert, dass sich alle EU-Staaten in Sachen Flüchtlingen beteiligen.
Es gibt keine einfachen Lösungen, die auch nachhaltig und ehrlich sind. Wenn wir einer Redlichkeit verpflichtet sind, dann müssen wir diese Vielfalt an Aufgaben mit gemeinsamer Kraftanstrengung gehen.
Serbien, Kroatien und Mazedonien lassen nicht mehr alle Flüchtlinge einreisen. Wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk berichtet, werden nur noch Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak über die Grenze gelassen. Inzwischen sitzen deswegen hunderte Menschen fest. Die neue Grenzpolitik der Balkanländer hat wohl auch damit zu tun, dass Deutschland in Zukunft weniger Flüchtlinge aufnehmen könnte. Die Länder befürchten, dass die Menschen dann bei ihnen bleiben. Wie sicher sind eure Daten auf dem Handy oder auf dem Rechner? Nicht besonders. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, die heute vorgestellt wurde. Verantwortlich macht Bundesinnenminister Thomas de Maizière dafür vor allem die Hersteller.
Einige Hersteller von Software tendieren dazu, für aus ihrer Sicht weniger schwerwiegende Sicherheitslücken keine Sicherheitsupdates mehr bereitzustellen. Oder wenn die Produkte schon lange laufen, gegen Ende der Lebensphase einfach die Sicherheitsupdates nicht mehr vorzuhalten. Das ist nicht gut.
Als Beispiel für schleppende Aktualisierungen nennt das BSI eine Sicherheitslücke im Google-Betriebssystem Android, die erst nach Monaten geflickt wurde. Aber auch die Betriebssysteme Windows und OS X kommen schlecht weg. Probleme soll es außerdem auch bei Adobe Flash und dem Microsoft Internet Explorer geben.
Wir haben im Moment die Situation, dass in eigentlich allen Ballungsräumen die Luft zum Teil mehr als doppelt so schmutzig ist wie erlaubt. Und das führt eben zu Zehntausenden vorzeitigen Todesfällen.
Das sagt der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch. Seine Organisation hat deswegen gegen 8 deutsche Städte Klage eingereicht. Sie will unter anderem erreichen, dass tausende Busse nachgerüstet werden, um die Grenzwerte für Stickstoffdioxide einzuhalten. Betroffen sind die Städte Köln, Bonn, Aachen, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main und Stuttgart. Mehr dazu gleich hier in der Redaktionskonferenz.
Was noch wichtig wird.
Bis morgen muss VW in den USA Pläne vorlegen, wie es gedenkt, im Abgasskandal weiter vorzugehen. Inzwischen hat der Autokonzern an mehr als 100.000 betroffene Kunden in Nordamerika Gutscheine im Wert von jeweils $1.000 verteilt, um sie etwas milder zu stimmen.
Und sonst in der Welt?
Der britische Geheimdienst GCHQ sucht neue Spione per Graffiti. Im Osten Londons tauchen im Moment immer wieder Graffiti auf mit der Aufschrift GCHQ Who? Technical Opportunities und einem Link. Der führt die Neugierigen direkt auf die Bewerbungsseite der britischen Überwachungszentrale. Gesucht werden dort Sprach- und IT-Analysten oder Projektmanager. Bewerben sollen sich vor allem auch Studenten und Schulabgänger. Das Ganze sei kein Scherz, bestätigt die Behörde in einer Pressemitteilung. Und die Graffiti sind auch nicht für die Ewigkeit. Sie wurden so aufgetragen, dass sie nur ein paar Tage halten. Danach löst sich die Nachricht von selbst auf. In vielen Ländern Afrikas leben Menschen mit Albinismus sehr gefährlich. Allein in Tansania, sagen Menschenrechtler, sind seit dem Jahr 2000 etwa 75 Menschen mit der Pigmentstörung getötet worden. 62 weitere wurden verstümmelt. Hintergrund ist, dass Menschen mit Albinismus in wenig entwickelten Regionen Afrikas als Geister angesehen werden, deren Körper und Körperteile Glück bringen sollen. Auf dem Schwarzmarkt werden deren Leichen für bis zu $75.000 gehandelt. Die UNO-Expertin für die Rechte von Albinos sagt, problematisch sei, dass Albino-Mörder in Afrika nur selten verurteilt werden. Um aber gegen solche Verbrechen besser vorzugehen, gibt es ab heute erstmals eine gesamtafrikanische Konferenz zum Thema. Sie findet in der Hauptstadt von Tansania statt. Dass James Bond ein Frauenheld ist, ist unbestritten. Den indischen Behörden lässt er das im neuen Film Spectre aber zu sehr heraushängen. Die Times of India schreibt, dass er deswegen nur die halbe Lizenz zum Küssen bekommt. Die indischen Zensoren haben die Kussszenen im Film deutlich gekürzt. Das Gremium war der Meinung, dass die Knutschszenen zu ausschweifend sind. In Indien haben Filmemacher bisher Kussszenen eher vermieden. In Bollywood-Produktionen gab es meist einen Schnitt, kurz bevor sich Lippen berühren. Und stattdessen wurden gern zwei Blumen gezeigt, die sich einander zuneigen. Der neue Bond kommt morgen in die indischen Kinos.
Wissensnachrichten.
Wer Geschwister hat, der kennt das. Da wird höllisch aufgepasst, ob der andere nicht vielleicht mehr bekommt. Aber wo kommt diese Vorstellung eigentlich her, unser Gerechtigkeitsempfinden? Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat eine Studie aus der Nature mitgebracht, in der sind Kinder aus unterschiedlichen Ländern getestet worden. Tina, wie testet man denn Gerechtigkeitsempfinden?
Dafür haben die Wissenschaftler gebastelt, und zwar eine kleine Maschine. Da siehst du zwei kleine Teller und dann zwei Hebel, einen grünen, einen roten. Dann haben sich die Wissenschaftler zwei Kinder geschnappt. Ein Kind war der Bestimmer und kam an den Platz mit den Hebeln. Und das andere Kind gegenüber war nur ein Zuschauer. Und dann haben die Wissenschaftler unterschiedlich viele Bonbons auf die Teller gelegt. Mal bekam das Bestimmerkind mehr als das Zuschauerkind, mal weniger, mal bekamen beide gleich. Und der Bestimmer konnte dann per Hebel spontan entscheiden, ist das jetzt okay, dass ich gerade weniger bekomme als der andere oder nicht. Grüner Hebel hieß, ist okay. Dann kullerten die Bonbons jeweils in die Schale der beiden Kinder. Roter Hebel hieß, ist nicht okay. Dann rollten die Bonbons weg und keiner der beiden bekam was ab.
Klingt ganz schön kompliziert.
Ja, das Prinzip dahinter geht so. Gerechtigkeitsempfinden gibt es in zwei Stufen. Wenn ich jetzt weniger bekomme als du, dann habe ich ja einen Nachteil. Das finde ich also ungerecht und ich würde mich beschweren oder hier den roten Hebel ziehen. Die zweite Stufe ist aber, ich bekomme mehr Bonbons als du, was ja auch ungerecht ist, aber ungerecht zu meinem Vorteil.
Und besonders gerecht wäre ich quasi, wenn ich beides ablehne, egal ob ich jetzt mehr Bonbons bekomme oder nicht. Wenn sie ungleich verteilt werden, dann mache ich einfach nicht mit.
Genau, und die Frage der Forscher war dann, ab welchem Alter entscheiden Kinder wie und hängt das auch von der Gesellschaft ab, in der sie groß werden.
Wie sieht es mit den Thesen aus?
Also alle von den fast 900 Kinderpaaren aus den 7 Ländern, die getestet wurden, das waren Kanada, Indien, Mexiko, Peru, Senegal, Uganda und USA, hatten auf jeden Fall Gerechtigkeitsempfinden, wenn sie selbst zu kurz kamen. Ne? War aber vom Land abhängig, wie stark das ausgeprägt war. Also die US-Kinder hatten da schon mit 4 Jahren vermehrt ein Auge drauf. Die indischen Kinder waren erst mit 8 Jahren auf dem gleichen Level. Beim zweiten Fall, wenn das Bestimmerkind gerecht entscheiden musste, obwohl es mehr Bonbons hätte haben können, da sah es schon anders aus. Da gab es nur 3 Länder, in denen das überhaupt auftrat. In den USA, Kanada und in Uganda. Und dann auch erst ab etwa 7, 8 Jahren verstärkt. Heißt auf jeden Fall, unser Gerechtigkeitsempfinden ist stark kulturell geprägt und anerzogen.
Gibt es da eine Begründung dafür, warum ausgerechnet USA, Kanada und Uganda?
Da können die Wissenschaftler auch nur mutmaßen. Das muss jetzt weiter untersucht werden. Sie sagen auf jeden Fall noch, nur weil wir Stufe 2 des Gerechtigkeitsempfindens bei den Kindern aus den 4 anderen Ländern jetzt nicht messen konnten, heißt es nicht, dass sie das nicht später auch noch lernen, wenn sie größer sind.
Wir bleiben noch kurz beim Essen, allerdings nicht bei Bonbons, sondern wir gehen zur Pizza. Denn Frauen regen bei Männern offenbar den Appetit darauf an.
Das haben Psychologen der US-Universität Cornell rausgefunden. Die haben 2 Wochen lang etwa 100 Menschen an einem All-You-Can-Eat-Buffet beobachtet. Akribisch wurde gezählt, wie viele Stücke Pizza und wie viele Schüsseln Salat sie verdrückten und mit wem sie zusammen aßen, Mann oder Frau. Und das Ergebnis ist, Männer, die in der Zeit mindestens mit einer Frau zusammen gegessen hatten, futterten fast doppelt so viel wie die, die nur Männer als Gesellschaft hatten. Die Frauen aßen dagegen immer gleich viel, egal ob mit Männern oder Frauen am Tisch.
Kommen wir jetzt vom All-You-Can-Eat-Buffet zu einer Preisverleihung. Da gab es heute die Entscheidung, dass die ARD Xavier Naidoo zum Eurovision Song Contest nächstes Jahr schickt.
Der Lesben- und Schwulenverband kann diese Entscheidung nach eigenen Worten nicht so richtig nachvollziehen. Der Verband hatte vor 3 Jahren Anzeige gegen Naidoo und den Rapper Kool Savas erstattet, weil er ein Lied von ihnen für homophob und volksverhetzend hielt. Die ARD hat ihre Wahl dagegen verteidigt. Unterhaltungsdirektor Thomas Schreiber sagte der deutschen Presseagentur, Naidoo sei weder homophob noch rechtspopulistisch oder antisemitisch. Die Entscheidung sei gefallen, weil er einer der besten Sänger Deutschlands sei.
Infos waren das von Tina Kiesling. Vielen Dank.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf Xavier Naidoos Facebook-Seite wird darüber gestritten, ob er eine gute Wahl ist für den ESC. Yvonne meint, die beste Wahl überhaupt. Daumen hoch für Xavier. Und Doria Capra schreibt, Xaviers Stimme ist genial. Danny Klinge fordert dagegen kein Xavier Naidoo beim ESC und hat eine Unterschriftensammlung von OpenPetition.org verlinkt. Dom Duke kann den Ärger nicht verstehen. So lustig, wie sich jetzt hier wieder die halbe Welt aufregt. Es geht hier um einen Song-Contest. Das ist kein politischer Gipfel. Die FAZ hat viele ironische Tweets zum Thema gesammelt, zum Beispiel von Carleen Moore. Ich finde es toll, dass Deutschland einen latent homophoben Religionsklemmi zur schwulsten Veranstaltung des Jahres schickt. Und Miss Muffin twittert, ich verstehe die Aufregung um Xavier Naidoo nicht. Eine ESC-Blamage wäre doch ein geeigneter Anlass, um seine Karriere zu beenden.
Wetter.
Morgen ist es wieder grau in grau mit viel Regen, dazu 7 bis 12 Grad. Und auch das Wochenende wird herbstlich bis winterlich. Am Sonntag kann es in höheren Lagen sogar schneien.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.